Fritz. Podcast.
Holger Klein. Blue Moon.
Guten Abend. Die nächsten drei Stunden seid ihr wieder eingeladen anzurufen. Ich bin jetzt ein bisschen außer Atem, weil ich ums Pult rumrennen musste. Die nächsten drei Stunden seid ihr wieder eingeladen anzurufen und Dinge im Radio zu sagen, euch zu irgendeinem Thema zu verhalten. Und das Thema, um das heute Abend gehen soll, ist das Thema Drogen. Das ist jetzt ein bisschen allgemein. Wir werden das wahrscheinlich noch etwas schärfen. Und immer wenn es um Drogen geht, neige ich ja dazu, meine eigene Drogenkarriere zu thematisieren, um einigermaßen klarzumachen, warum mache ich das eigentlich? Ach, weil ich mir einbilde, dass das vielleicht den einen oder anderen davor bewahren könnte, denselben Fehler zu machen wie ich. Heute ist es ein bisschen anders. Heute habe ich einen Gast und dieser Gast, der hat seine eigene Drogenkarriere namens Sick.
Namen.
Wir grooven uns jetzt gerade hier noch ein bisschen ein, was wir noch nicht so richtig gemacht haben, weil die Musik eben abrupt abgerissen ist. Und während wir uns eingrooven, hört ihr die Startplatte dieser Sendung, die ihr immer hört, wenn diese Sendung ist, nämlich den Kraftfutter Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Und sobald ich dann ein bisschen Luft geschnappt habe und nicht mehr so außer Atem bin, melden wir uns nochmal. Wenn ihr wissen wollt, wer Sick ist, könnt ihr mal auf der Webseite nachgucken, der Sendung, die hier nachkommt, nämlich lateline.de. Da gibt's nochmal einen Link zu Sick beziehungsweise zu seinem Videotagebuch, wo er seine Drogenkarriere erzählt hat, aber die erzählt er mir gleich sowieso nochmal, hoffe ich jedenfalls. Willst du auch mal was sagen?
Nee, machen wir gleich. Okay.
So, aber jetzt, ihr hört den Blue Moon auf Fritz, seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und vielleicht was zu sagen oder was zu fragen zu einem Thema, das doch äußerst kontrovers immer wieder diskutiert wird und wie ich finde äußerst falsch diskutiert wird. Das Thema ist Drogen. Die Ankündigung, die ich ins Internet geschrieben habe zu dieser Sendung lautet: Drogen nehmen macht Spaß. Und Drogen nehmen geht in die Hose. Und ich behaupte, dass das immer so ist. Ich behaupte, Drogen nehmen macht immer Spaß und Drogen nehmen geht immer in die Hose. Und sei es nur, weil das Koks mit Babyabführmittel gestreckt war, weil das so schön glitzert. Mein Gast heute Abend ist Sick. Hallo nochmal.
Hallo.
Jetzt ein bisschen ruhiger insgesamt. Du hast deine eigene Drogenkarriere hinter dir und berichtest darüber in einem Videotagebuch. Also auf YouTube gibt es eine ganze Playlist mit Filmen, in denen du erzählst, wie dein Leben so ist und war. Wie alt bist du?
Ich bin 40.
Wann hast du angefangen?
Ich habe angefangen mit Drogen mit 13. Cannabisprodukte und mit 15 mit Heroin.
Mit 15?
15 habe ich angefangen mit Heroin. Ja.
Wie bist du mit 13 überhaupt auf die Idee gekommen zu kiffen? Also wenn ich versuche das immer mit meiner Realität abzugleichen. Meinen ersten Joint habe ich, glaube ich, mit 18 oder 19 geraucht. Und hatte davor so viel Angst, dass ich, wie macht man das mit 13?
Ja, mit 13 ist das eigentlich nur Spielerei, so. Wir hingen immer auf dem Spielplatz rum. Mhm. Und ja, wenn so viel Langeweile da ist und man nicht mehr weiß, was man auf dem Spielplatz noch kaputt machen kann oder sonstiges, dann haben wir angefangen, Drogen zu nehmen. Haben wir angefangen zu kiffen. Und damit waren die Tage wieder gefüllt, ne? Ich meine, einer, der kifft, der kann das dann auch nachvollziehen. So plötzlich ist die Langeweile gar nicht mehr langweilig. Irgendwie, man macht trotzdem nichts, aber es fühlt sich ganz anders an plötzlich.
Ja, da ist, nichts ist auf einmal Action, ne?
Ja, eben. Obwohl man nichts gemacht hat, außer einen Joint geraucht hat oder einen Eimer geraucht hat.
Du hast mit 13 Eimer geraucht?
Ja, so habe ich angefangen mit Kiffen. Alter. Ich habe nie einen Joint geraucht vorher. Ich habe direkt mit Eimer angefangen.
Was waren denn für Quellen? Also wie bist du da überhaupt rangekommen? Also wo bist du in der Stadt aufgewachsen oder auf dem Dorf?
In Hannover. In Hannover, also ich bin Stadt. Von Sindelfingen nach Hannover gekommen mit 13. Mhm. Und dort an die Schule gekommen. Natürlich den einzigen Außenseiter auf dieser Schule auch als besten Freund kennengelernt. Der wurde schon verwiesen von seiner Schule aus seinem Stadtteil, wo er eigentlich gewohnt hat, Hannover Nordstadt. Und ich habe ja am Goetheplatz gewohnt und musste dort auch zur Schule. Und er war in meiner Schule, das war sein Verweis für schlechtes Verhalten und Sachbeschädigung in der Schule, war ein Rowdy halt. Ne? Ja, und der hat mich damit genommen in die Nordstadt zu seinen Kollegen. Und da hat das gerade so angefangen. Eigentlich war Kiffen schon so ziemlich normal von Anfang an, als ich die Jungs da kennenlernte. Also das hat sich die Hand gegeben. Das ging ganz schnell.
Also nicht so, so dieser Klassiker, den man dann immer von Oma erzählt kriegt oder sowas. Ja, vor der Schule, da stehen die Dealer rum und quatschen dich an und sagen, die erste ist umsonst.
Nee, nicht so. Das ist im Freundeskreis passiert.
Ja.
Wie genau das jetzt mit dem Kiffen angefangen hat, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Also ich weiß noch meinen ersten Eimer, der stand der Eimer, die mit der Pulle auf der Tischtennisplatte, auf so einer Steintischtennisplatte, auf dem Spielplatz halt. Und da haben wir morgens um 9:30 oder um 10 habe ich meinen ersten Eimer da geraucht.
Erklär mal, wie man einen Eimer raucht.
Die ja, wenigsten. Eine Flasche ohne Boden, 1,5 Liter Flasche Cola oder so. Man schneidet den Boden ab von der Plastikflasche und macht sich oben ein Kopfchen drauf, entweder aus Alufolie, wo man halt seine Mischung reinmachen kann, einen Eimer mit Wasser. Oder einfach nur eine Wasserquelle, die hoch genug ist, dass die ganze Flasche drin verschwindet. Man versenkt die Flasche, setzt den Kopf auf, zieht an, dann füllt sich die Flasche mit Rauch und die inhaliert man dann. Und was die meisten nicht wissen, bei einem Eimer, der fehlende Boden ist das Kickloch. Also so entsprechend wird dann auch geraucht. Das bedeutet, ich ziehe das Ding aus dem Wasser und das macht einmal so. Und ja.
Und dann hast du im Grunde die ganze Lunge voll mit 1,5 Liter Rauch.
Hast du 1,5 Liter Rauch direkt auf einmal inhaliert und es kommt auch sofort. Beim Inhalieren ist der schon da, der Eimer, also zu turn.
Ist auch nicht vergleichbar mit einem Joint, wo noch was Tabak dabei gedreht ist.
Das ist ja auch mit Tabak, also ist ja einfach dann nur Glühhilfe, aber ein Joint hat einfach, der wirkt anders, der wirkt also langsamer, gemütlicher und hält dafür wesentlich länger als ein Gerät.
Ein Eimer hält auch nicht so lang?
Nein, hält nicht lange.
Also ich habe das einmal in meinem Leben gemacht und bin umgefallen davon. Ich vertrage
ja,
das
gut,
nicht so
gut. Wenn man geübter Geräteraucher dann ist, dann hält das Ding nicht mehr lange. Deswegen rauchen die Leute dann 20, 25 Geräte am Tag, weil es halt nicht mehr lange ballert. So.
Die Leute schließt dich ein, oder?
Du hast auch die Leute schließt mich ein. Jetzt so ist mein Cannabiskonsum nicht in diesem Ausmaß, aber also Geräte oder sowas kommt für mich schon lange nicht mehr in Frage. Das gibt meine Lunge nicht mehr her. Aber ja, ich habe noch viele im Kollegenkreis, die immer wieder auch auf Geräte zurückgreifen und schon seit 20 Jahren rauchen.
Kommen die klar damit? Also ist das in deren Alltag irgendwie integriert? Die können trotzdem irgendwie einen normalen Job machen? Normales
Cannabis Leben? Funktioniert bei meinem Kollegenkreis ziemlich gut. Also ich habe weniger und die sind meistens jünger, die, wo man das Gefühl hat, der kommt damit nicht zurecht. So, das behindert ihn. So. Die meisten, die ich kenne, machen das dann tatsächlich irgendwie am Wochenende oder so. Oder nach der Arbeit mal einen Joint rauchen mit der Freundin zusammen oder so.
Ja gut, das ist ja, glaube ich, sogar so verbreitet, das nennt man normal.
Ja, ich glaube, das ist ganz normal. So. Das ist das Feierabendbier.
Ja, genau.
Das ist das Feierabendbier. Ja. Das heißt ja nicht, dass die Leute da sitzen und vor sich hin vegetieren, bloß weil sie einen Joint geraucht haben.
Was geht schief bei denen, die halt nicht nur beim Feierabendbier bleiben, sondern die dann auch irgendwann morgens ohne eine Bong nicht mehr aufstehen können? Ein Freund von mir ist so drauf.
Ja, ich war auch so drauf. Ich bin nachts ein bisschen aufgestanden, habe 2 Geräte geraucht.
Nachts aufgestanden?
Ja, beim Pissen. Also ich bin pissen gegangen und habe 2 Bongs geraucht und mich direkt wieder hingelegt. Hab 2 Geräte von 3/4 Gramm eben weggezogen und mich wieder hingelegt.
Wie viel hast du so geraucht pro Tag?
Weißt du? Ja, so 5, 8, 10 Gramm ging schon manchmal weg.
Das geht doch auch ins Geld. Also das selbst wenn du eine gute Geld, Quelle hast, bist du dann 50er los, oder?
Zu der Zeit, als das bei mir so extrem war, war ich selber die beste Quelle.
Don't get high on your own supply.
So viel konnte ich nicht rauchen, dass es sich irgendwo bemerkbar macht, finanziell oder in der Tüte.
Ja.
Das ist nie aufgefallen.
Wie bist du dann an Schore gekommen?
An Schore bin ich gekommen. Ja, eigentlich hatte ich gerade so mit meiner damaligen ersten Freundin dieses Abkommen, entweder kiffen oder ich, und habe mich für sie entschieden, habe halt auch zwischendurch wirklich heimlich gekifft zu der Zeit, habe gedacht, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß und so. Und war auch ein paar Monate so, dass ich mehr oder weniger auch völlig cannabisfrei war und habe dann Streit mit ihr gehabt und bin weggegangen und habe unseren gemeinsamen Freundeskreis getroffen, die alle am Kiffen waren damals, abends getroffen und bin mit denen auf eine Party gegangen. Irgendein Mädchen hat Geburtstag gefeiert von der Schule, keine Ahnung, wer das war. Und irgendwann, ich saß auf der Party und war am Trinken ein bisschen was und gelabert und so, ganz normal. Ich habe mich halt auf der Party amüsiert ein bisschen. Habe irgendwann registriert, meine ganzen Kollegen sind alle weg. Wo sind die denn? Ja, und dann bin ich Richtung Toiletten gegangen und dann haben die das ganze Mädchenklo blockiert. Die Jungs und die Mädels zusammen und haben da drin ihre Folien geraucht. Der dickste von den Jungs saß mit dem Rücken an der Tür, dass da keiner mehr reinkommt von den kleinen Mädchen. Und so, und dann bin ich da rein und hab erstmal blöd geguckt, was macht ihr denn da, was ist das denn für ein Scheiß, was macht ihr denn da, und die sahen alle sehr zufrieden aus.
Ja.
So, die Gesichter waren total entspannt und auch die Stimmung war sehr entspannt, und das ist halt das Schlimme auch am Opiat, so, es macht natürlich Spaß, und aber alles. es gaukelt dir alles Mögliche vor, es ist also eine reine Illusion, aber die Atmosphäre, es fühlt sich so an.
In dem Moment, wo du drauf bist, ist halt auch wirklich alles in bester Ordnung für dich.
Das, selbst wenn ich das schon besser weiß. Also selbst in dem Stadium, wo man weiß, man ist voll am Ende.
Ja.
Selbst dann, wenn dann der Turn kommt, alles ist gut. Nichts belastet mich.
Was ist, also ich habe einmal in meinem Leben Schore vom Blech geraucht. Alles war in bester Ordnung. Als ich runtergekommen bin, hatte ich Schmerzen. Das hat sich ein bisschen angefühlt, als hätte ich Fieber. Also so dieses, mir tut alles irgendwie weh. Und ich habe gedacht, okay, das packst du nie wieder in deinem Leben an. Was ist der Unterschied zwischen dir und mir? Okay, ich war älter.
Ja, erstens vielleicht das. Das ist ein entscheidender Faktor, obwohl das auch vor dem Alter nicht halten hat. Ich habe Leute kennengelernt, die sind erst mit über 50 süchtig geworden, haben direkt angefangen zu spritzen auch. Der Sohn ist gestorben, solche Geschichten. Und also das Alter ist kein Grund. Es hat auch irgendwas mit der Biochemie im Hirn zu tun, und nicht alle Menschen werden süchtig. Mhm. Alle können konsumieren, aber nicht alle bleiben darauf. Ich habe es in einer Reportage vorgestern gesehen, zum Beispiel diese Leute, die in Vietnam waren, die Soldaten. Mhm. 80% von denen haben nachher diese gebotene Hilfestellung, also Entzugskliniken etc., gar nicht benötigt.
Mhm.
Weil die aus diesem Stressfaktor einfach herausgenommen worden sind, nach Hause, alles ist gut, kein Bedürfnis mehr. Aber 10-20%, also im Vietnamkrieg oder so waren das 17%, die bleiben süchtig. Die geben auch, ja, weiß ich nicht, das hat irgendwas mit dem Gehirn zu tun, warum das so ist. Es gibt, also genmäßig ist das wahrscheinlich ein bisschen vorbestimmt, dass du ein Potenzial dazu hast, wirklich ernsthaft süchtig zu werden oder nur mal zu probieren. Oder das auch nur mal phasenweise zu nehmen und dann auch diesen kurzen Entzug, weil das im Kopf noch nicht, du bist nicht süchtig, wenn du da, solange du das auch nicht akzeptierst. Und so, Leute haben das dann nur wie Medikamente genommen, die Soldaten. Und kommen nach Hause, ich brauche kein Schmerzmittel mehr, alles gut.
Ja, hört so man, ungefähr hört kann man ja sich das vorstellen. Immer wieder, hört man wirklich immer wieder solche Geschichten auch. Also wirklich die,
wie gesagt, ich hab's aktuell vor zwei Tagen. Die krassesten
Wochenend-Kokser sind völlig sauber unter der Woche.
Ja. So, ne? Da habe ich genügend Kollegen von, die wirklich nur Freitag, Samstag dann irgendwas konsumieren. Auch nicht dann immer volle Pulle oder so, aber Wochenendkonsumenten. Ne? In der Woche gar nichts. Hm. Kein Schluck Alkohol, gar nichts. Kein Joint, nichts. Geschweige denn von harten Drogen.
Aber am Wochenende dann halt Vollgas.
Ja, also dann mit einer Droge, dann bekifft er sich entweder richtig oder säuft sich richtig die Rübe zu oder sowas in dieser Art. Dann, ne?
Würdest du sagen, dass man süchtig bleibt? Also bist du süchtig geblieben?
Ja, das geht doch nicht weg. Das nimmst du mit ins Grab. Hm. Was du vorhin auch im Intro gesagt hast, oder was wir untereinander gesprochen haben, es ist nur eine Frage, wie gehe ich damit um?
Mhm.
Ist eine Lebensdiagnose. Du wirst es nicht mehr los. Ich bin süchtig. Ich muss auch immer aufpassen. Immer.
Das heißt, wenn dir einer irgendwie was hinlegt, also was ist dein Gift ist Schore, oder? Heroin?
Ja, also ich bin polytoxisch, muss ich dazu sagen. Okay. Polytoxisch bedeutet, ich nehme alles.
Ja.
Im Grunde alles. Also ich habe schon Sachen, die ich nicht anpacke, von Haus aus auch, weil das nicht meine Zeit war und das jetzt gerade aktuell wird wie Crystal Meth oder Meth so.
Habe ich auch noch nie
ums Verrecken wollte ich das nicht nehmen. Ja. Ich sehe die Bilder und dann denke ich mir, oh mein Gott, was ist das denn? Ja. Das kann doch keinen Spaß machen.
Nee, das macht
extrem viel Spaß, deswegen nehmen die Leute auch die Wunden im Gesicht und alles in Kauf. Ja. Ne?
Na, das heißt, ich glaube, wenn die so weit sind, dass sie die Wunden im Gesicht kriegen, das machen sie es nicht mehr für den Spaß, sondern um auf normal Null zu kommen.
Na, du, da vertu dich mal nicht, Crystal Meth. Ich habe Kollegen, der gelegentlich mal Richtung Osten fährt und dann in Freundeskreis, in alten Freundeskreis reinrutscht, die alle unterwegs sind und zwar richtig jeden Tag auf Crystal sind. Und wo sich das auch schon in der Psyche und so bemerkbar macht, fühlen sich verfolgt, halt so ein Scheiß. Und der nascht dann einmal ein halbes Gramm einatmend, das siehst du ihm 3 Tage an. Das siehst du im Gesicht. Die Pickel entzünden sich ganz extrem und es ist nur, also in meinen Augen ist das der letzte Dreck.
Ja.
So, also man sieht es ja in den Ausscheidungen, die sofort sichtbar sind. Ne?
Ja, auch in den Schäden, die das dann bei, ich weiß gar nicht, ob es Langzeitkonsumenten gibt. Also ab wann spricht man bei Crystal Meth von Langzeitkonsumenten? Also
ich
vermute mal, dass die vorher tot sind, bevor sie Langzeitkonsumenten werden können, oder?
Da fragst du mich was.
Auch allein die Schäden, die das macht, also wenn es gibt ja öfter mal Interviews, die man mit so Konsumenten sieht, also das geht ja richtig aufs Hirn offensichtlich.
Ja, die werden recht langsam und
doof.
Ja,
also auf so eine ganz doof, komische Art und Weise doof. Ja, ja, ja. Crystal Meth ist Kokain mit Backpulver, glaube ich, war das aufgekocht, oder?
Nee, das ist Crack.
Das ist Crack. Was war denn Crystal Meth nochmal?
Crystal Meth ist irgendwie synthetisch.
Ach so.
Ist synthetisch.
Stimmt, das war Crack. Ich habe die falsche Doku im Kopf gehabt. Ich habe gerade erst Cocaine Cowboys gesehen, nochmal die beiden. Weißt du, kennst du die?
Ja, ich habe der Titel sagt mir was. Ich habe den bestimmt auch schon gesehen.
Das ist eine ganz spannende Doku, zwei Stück. Die erste geht um die Kokaindealer in Miami in den 70er Jahren. Wo wirklich noch niemand wusste, was da überhaupt passiert. Also es gab überhaupt keine Kontrollen und kein gar nichts. Die haben auch noch nicht mal, also die Behörden, die US-Behörden haben sich noch nicht mal darum gekümmert, was da eingeführt wurde. Und so. Die haben Ballen mit Gras am Hafen einfach abgeladen von Schiffen und weiterverteilt und so. Und die sind erst aufmerksam geworden, als es Schießereien gab, weil die Kolumbianer, die Kubaner oder sowas aus dem Geschäft drängen wollten. Und sind die Behörden erst aufmerksam geworden. Das ist sehr spannend, kann man immer wieder gucken. Du sagtest, du warst deine eigene beste Quelle. Was hast du alles gehandelt?
Also bei Cannabis, es ging nur um Cannabis.
Okay.
Also meine Aussage von eben. Und ich habe Cannabis verkauft. Das ist auch meine letzte Haftstrafe, habe ich dafür bekommen. Bin für 16 Kilo verurteilt. Und ja, ich habe eine ganze Menge Gras verkauft.
16 Kilo, wenn du es im großen Gebinde verkaufst, wie viel ist das? 30.000? 40?
Ja, also heutzutage, ich schätze mal, dass du so zwischen 5 und 6 Euro beim Gramm rechnen kannst. Verkaufswert, und dann kannst du es dir ausrechnen. Ja.
Wie lange hast du gesessen dafür?
Ich habe eine erstaunlich gute Strafe gekriegt. Allerdings hat das auch ein Vermögen gekostet, dieses Urteil. Ich bin mit 2 Jahre, 7 Monate offene Strafe mit Bewährung in die Verhandlung reingekommen. Und ich habe 2 Jahre, 6 Monate gekriegt. Die Bewährung ist nicht widerrufen worden. Ich habe 10 Monate in U-Haft gesessen und bin dann in Therapie gegangen. 10 Monate und war wieder zu Hause.
Du sagst, das hat eine Stange Geld gekostet. Wie macht man das? Sagt man dem Richter, hier hast du 100.000?
Nein, oder
wie
Anwalt. Und,
der Anwalt.
Und Gutachten. 30.000 Euro hat das damals gekostet. Das war gerade die Umbruchszeit. Ich bin am 1.12.2001 das letzte Mal verhaftet worden. Und das war ja kurz bevor der Euro kam. Und die ersten Gelder sind noch.
Was?
Die ersten Gelder sind noch in D-Mark gelaufen und dann, ja.
Nur falls sich jemand wundert, draußen steht ein Kollege von dir, der gerade irgendwas in der Hand hält.
Ja, genau. Und ich gehe mal davon aus, er meint, ich soll nicht zu viel verraten, weil das wären auch noch Videofolgen halt, klar.
Ach so, das wäre, ja gut.
Das sind noch Videofolgen, die noch nicht mal abgedreht sind. Aha. Das kommt so ziemlich zum Ende. Das ist so im Grunde der Abschluss auf der Geschichte.
Ich werde dich trotzdem ab und zu nochmal danach fragen. Weil
ja gut, wundert dich dann nicht, wenn ich ausweiche. Ich krieg da immer meine Ansagen. Ich muss mir auch angewöhnen, jetzt da mal ab und zu mal hinzugucken.
Ich drehe einfach mal das Pult weg. Ja? Du musst jetzt hinterher und dann, okay. Und dann kannst du den nicht mehr sehen, den Kollegen raus. Nein, komm, war ein Scherz, bleib sitzen, um Gottes Willen. du sagst, das war das letzte Mal, dass du verhaftet worden bist. Wann bist du das erste Mal verhaftet worden?
Zu Hameln. Ich glaube, irgendwann 7.11. Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt, das genaue Datum habe ich jetzt gerade nicht.
Ich meine, wie alt warst du da?
18.
18. Also Punkt 18 bist du verhaftet worden sozusagen?
Nein, ich war 18. Das war ja 3 Monate vor meinem 19. Geburtstag.
Weshalb haben Sie sich verhaftet?
Ja, Einbruchsdiebstähle.
Also Beschaffungskriminalität, der Klassiker eigentlich.
Genau.
Was genau macht man da, wenn man, also das ist zum Beispiel was ich mir nie vorstellen kann. Ich muss kurz zur Einordnung. Ich habe auch eine Drogenkarriere, die ist lange nicht so heftig wie die Karriere eines Heroinabhängigen, sondern ich war ein gutes Jahr Highspeed auf Koks. Habe ich mir bei der Bank, also ich habe immer gut verdient und immer einen guten Job gehabt während dieser Zeit. Das heißt, ich war immer in einem sozial sehr, sehr, sehr guten Gefüge, aus dem ich nicht rausgefallen bin. Ich musste mir nie irgendwie auf kriminelle Weise was beschaffen. Ich habe halt Kreditkarten überrissen, und zwar mehrere. Und habe mir dann hinterher von der Bank eine nicht geringe 5-stellige Summe geliehen und die dann über viele Jahre zurückgezahlt, um halt alle Freunde, die ich angepumpt habe und so, auszuzahlen. Aber was macht man, wenn man tatsächlich nicht einen Job hat, wo man 8.000 Mark im Monat verdient?
Ja, dann macht man das, was ich gemacht habe. Also das ist eine Möglichkeit.
Aber ist das wirklich so Taxifahrer überfallen oder sowas? Oder
nee, du musst dir vorstellen, ich war ja noch ein kleiner Junge zu der Zeit. Also bis zur Verhaftung. Ich habe es eigentlich vom Tag des Probierens an auch durchgezogen. Jeden Tag genommen. Und ja, habe natürlich dann auch ziemlich zügig mit harten Straftaten angefangen. Also wie gesagt, wir sind einbrechen gegangen. Wir sind ziemlich professionell auch einbrechen gegangen. Wir waren sehr gut. Es wurde eine eigene Soko gegründet für uns in Hannover. Soko Kröpke, Abteilung Jugendkriminalität. Die sind nicht an uns rangekommen, weil wir einfach zu jung waren. Die jüngsten Beamten waren immer noch zu alt für uns.
Ach so, die konnten euch nicht infiltrieren.
Oder? Ja, genau. Die haben es versucht, mehrfach. Also im Nachhinein ist es sehr klar oder war es sehr klar, das müssen Kripo-Beamte gewesen sein, wahrscheinlich noch im ersten Lehrjahr oder so. Und trotzdem rausgefallen aus unserem Raster, weil wir alle noch viel jünger waren, ne?
Wir reden gleich weiter, jetzt machen wir erstmal Nachrichten. Wenn ihr wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr von euren Drogenerfahrungen, also von eurem Alltag mit Drogen reden wollt oder auch da, wie sie euren Alltag verändert haben, ruft an unter 0331 70 97 110. Mein Gast ist Sick, das ist sein Künstlername, aus gutem Grund tritt er nicht mit seinem bürgerlichen Namen auf, weil er mittlerweile auch ein bürgerliches Leben hat. 0331 70 97 110. Blue Moon. Zu Gast ist heute, ich habe ja selten Gäste, heute ist mal einer da, das ist der Sick. Sick, für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, 40 Jahre alt, ehemaliger Junkie aus Hannover, mittlerweile im bürgerlichen Leben angekommen, würdest du sagen, kann man überhaupt jemals wieder ins bürgerliche Leben zurück, wenn man mal so abgestürzt ist?
Ja, irgendwie ja schon, ne? Also ich habe da ja auch jetzt einen eigenen Anspruch dran, das ist der springende Punkt, warum man das dann irgendwo auch schaffen kann, ob man sich dazugehörig fühlt oder nicht, das ist noch ein anderes Thema.
Na klar.
Aber klar, ich habe ein Kind, ich muss meine Aufgaben erledigen, ich habe was zu tun, also ganz normal wie jeder andere, also wie jeder normale andere auch, obwohl normal dann ja auch wieder dehnbar ist, ne?
Ist das, wenn du dich irgendwo, weiß nicht, wenn du irgendwo einen Job machen willst und dich vorstellen gehst oder so, beziehst du dich dann auch, also redest du darüber, dass du ein Junkie warst früher? Oder verschweigst du das?
Nee, also wenn ich mich beim Job vorstelle, dann wäre ich ja nicht so persönlich und sage, ich habe einen Droh, also ich bin süchtig und aber ich bin ehrlich und sage, ich bin schwerst vorbestraft. Ich habe viermal in Haft gesessen, ich habe fast 7 Jahre abgesessen, 2 Langzeittherapien gemacht. So, und jetzt gib mir eine Arbeitsstelle und dann sagen die meistens zu mir, also das, ja, wir melden uns bei Ihnen, jetzt ist gerade schlecht und so und ja, so ist das immer noch, ja, es verfolgt mich immer noch.
Also im Grunde, ich weiß nicht, wovon lebst du dann?
Hartz IV? Bin Hartz-IV-Empfänger, ja.
Ist doch auch scheiße.
Aber gut, ich habe mir erzählt.
Ja, das ist... Ich habe mal gehört, dass wenn man vorbestraft war oder wenn man vorbestraft ist, dass man dann nicht mehr, stimmt das eigentlich, dass man dann nicht mehr mit Geld irgendwie umgehen darf, also keine Jobs kriegt, die mit Geld zu tun haben?
Also du wirst wahrscheinlich nicht in einem Sicherheitsunternehmen eingestellt werden und ich werde bestimmt auch nicht in einem pharmazeutischen Betrieb eingestellt werden. Also davon gehe ich mal ganz schwer aus, die Bewerbung spare ich mir direkt so, aber ja, so genau weiß ich das nicht, aber ich, also... Wenn du Vorstrafen hast, ist zum Beispiel Geldbote und sowas nicht drin. Mhm. Also die wollen genau wissen.
Mit 13 hast du angefangen zu kiffen, mit 15 hast du angefangen Heroin. Hast du die sofort gedrückt oder?
Nein, ich habe geraucht. Ich habe Heroin eigentlich immer nur geraucht.
Ah.
Immer nur geraucht.
Du sagst Heroin immer nur geraucht. Hast du irgendwas anderes gedrückt?
Ich habe Koks geballert, ja.
Oh.
Was kommt dann jetzt auch noch? Das ist jetzt die nächste Staffel. Ich habe es ja auch angekündigt, jetzt wird es nochmal richtig dreckig, weil sie dachten, der war ja schon am Ende, jetzt pass auf, jetzt kommt er erst zum wirklichen
Also
Ende.
Die nächste Staffel, die Sick meint, sind Videos, könnt ihr euch auf YouTube angucken. Sick schreibt man übrigens mit einem Dollarzeichen als
Dollar S. ICK, genau.
Dollar ICK. Da erzählt er seine gesamte Geschichte. Ich versuche sie hier auch in Teilen erzählt zu kriegen, auch die Teile, die noch nicht auf Video sind, aber es gelingt mir nicht, verdammt nochmal. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Frage oder die ein oder andere Anmerkung zum Thema. Das Thema ist offensichtlich das Thema Drogen und der Umgang damit. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wie war dein typischer Tagesablauf, als du geraucht hast, also als du auf Heroin warst?
Also als dann klar war, dass ich wirklich süchtig bin, als mir das auch selbst klar war.
Wie lange hat das gebraucht?
Nach 10 Monaten ungefähr habe ich erfahren, dass Shore, was es für mich bis dahin gewesen ist, Heroin ist. Und dann war ja eigentlich auch die Erkenntnis sehr schnell da, okay, ich bin süchtig, ne?
Also. Verstehe, warum hat das 10 Monate gedauert, bis die erkennt? Also warst
ja,
du zu jung?
Ich war so jung und so naiv, ich wollte es auch gar nicht wissen. Und in meinem Freundeskreis hieß das nur Shore und mit anderen Süchtigen haben wir uns nicht abgegeben. wir mussten auch nicht auf die Szene am Anfang oder sonstiges oder irgendwo zu Dealern rennen. Mann, wir waren Kinder. Mhm. So, und wir haben das so gemacht. Der Jüngste von uns, ein Pole damals, der ist leider an Heroin auch gestorben, noch, ich glaube, vor 18 noch gestorben. Dem sein Bruder hat gedealt, groß gedealt. Der hat halbe Kilos Heroin zu Hause liegen gehabt. Ungestreckte Ware oder sehr saubere Ware noch. Und der hat immer mit Nadeln, also hat Zeitung ausgebreitet und mit Nadeln in die Beutel gestochen und dann immer nur so halbe Kremmer rausgeschüttelt.
Ja.
Und das ist dem Großen nie aufgefallen. Nie. Und so hat er uns am Anfang halt verpflegt, ne? Und das Heroin war bombastisch im Verhältnis zu wie schnell das nach unten ging, die qualitätsmäßig. Zu der Zeit war das noch ziemlich gut. Halbes Gramm, 4 Leute, 2 Tage vollbreit. Mhm. Aber richtig mit Kopf auf den Tisch gehangen. So, und ja, deswegen, also der hat dann halbe Kremmer 2 Gramm mitgebracht, mal 5 Gramm mitgebracht, und das hat der Bande, mit der ich abgehangen habe, immer erst ewig lange gehalten, ne? So, da konnten mal viele Tage immer von turnen, und der Alte hat gut und zügig verkauft, das hat er nie mitgekriegt, und der hat immer neue Beutel anstechen können. Ja, und weil immer Nachschub da war, es wurde nie nach Geld gefragt. Ich habe irgendwann mein erstes Packen, habe ich 160 Mark für bezahlt.
Ach du Scheiße.
Halbes Gramm. So.
Was kostet es heute?
10 Euro.
Das halbe Gramm?
Nein, 0,2.
0,2.
0,2, 0,3 vielleicht.
Da ist aber nicht mehr viel drin dann, oder?
Das hat 6-8%, kannst du ja ausrechnen, wie viel da drin ist. Also,
womit ist denn das gestreckt eigentlich?
Ach, mit jedem Scheiß. Wie genau die Streckmittel da jetzt alle heißen. Mhm. So. Da gibt's eins, das läuft halt ewig mit, das hat, aber es klebt auch so. Manitol, genau. Manitol heißt
es. Nie
da ist schon.
Bist du noch zur Schule gegangen eigentlich?
Ich bin zu der Zeit auch noch zur Schule gegangen. Ich habe die 9. Klasse Hauptschule auch beendet. Also ich habe da einen Abgang gemacht mit dem Abgangszeugnis.
Hast du dann drauf in der Schule gesessen?
Ja, auch klar. Oder gar nicht hingegangen. Oder nicht hingegangen.
Oder so, okay.
Also ich bin lange dann nur noch zur Schule gegangen, nur noch mit Kissen und Stahllineal. Hab mich ganz hingesessen und hab die anderen geärgert mit dem Lineal immer. So, und wenn ich nicht geärgert habe, habe ich gepennt.
Und den Lehrern war das egal?
Ja, ich war ja auch nicht, also ich war ja auch nicht dämlich, und ich bin auch Gott sei Dank nicht dämlich. Ich habe mein Zeugnissen steht dann sowas 2 in Klammern dahinter, trotz häufigen Fehlens. Ich bin nur zu Mathearbeiten hingegangen, habe immer gute Noten geschrieben. Und es hat mich auch nicht wirklich gefordert, was da in der Hauptschule passiert ist, so, ne? Also eigentlich war ich eher unterfordert.
Was dann zusätzlich gefährlich ist natürlich auch.
Klar, ne? Ich habe Langeweile. Ja. Und dann der Rabauke von der Nebenklasse, der kommt mir gerade recht. Ja, und so bin ich bei den anderen gelandet, und so gab sich die Hand eins nach dem anderen, ne? Wie das, man registriert das ja damals gar nicht. Damals hat das einfach nur Spaß gemacht, man war rebellisch, nicht hören auf zu Hause, was die Alten sagen, sowieso alles scheiße.
Ja, klar, man ist ja auch unsterblich,
ja,
wenn man so jung ist.
Ja, und vor allem, wenn du dann drauf bist, also wenn du was genommen hast und so, bist du ja sowieso der Superheld schlechthin. Ja. So, und was, ja. Und es hat halt das Schlimme daran mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt, die Drohung. Ein Dazugehörigkeitsgefühl, ein wohliges, warmes Gefühl, und das ist halt auch das letztendlich, was mich hat hängen bleiben lassen, ne? Also, und diese Suche hat ja damals zu Hause mit Mama nicht so gut geklappt und dies und das, und ich bin auch rausgeschmissen auf meinen 18. Geburtstag, bin ich rausgeflogen und halt so ein Scheiß. Ja, und das hat sich halt schon jahrelang abgezeichnet, weil mit dem Freund meiner Mutter kam ich nicht klar, und ja, zu Hause war nicht cool. Mhm. Punkt aus. Und draußen war gut. Mit Drogen noch besser.
Nach 10 Monaten hast du gemerkt, dass du süchtig bist. Wie lange hast du, oder hast du direkt auch begriffen, dass das ein Problem ist?
Nee, ich habe gesagt, na und? Bin ich halt süchtig, wen juckt denn das?
Ja.
Das habe ich ganz lange gesagt. Das habe ich fast bis 28, glaube ich, habe ich das gesagt. Wen juckt's? Ist doch scheißegal, ob ich drauf bin oder nicht. Wen interessiert, weißt du? Ja. So hat sich das, so hatte ich mir auch immer freigehalten, immer wieder zu konsumieren. Wen juckt's denn? Ist doch scheißegal. Ich bin scheißegal. Ob ich das mache oder nicht, interessiert keinen. Dass dem nicht so war, das habe ich verdrängt. Also es gab ja schon Menschen in meinem Leben, die das gerne anders gesehen hätten.
Wen?
Die mich lieben, meine Mutter zum Beispiel.
Aha.
So, aber ja, ich musste das so haben, ne?
Ja. Gab es Phasen, wo du nicht drauf warst auch, oder warst du durchgehend? Also geht das überhaupt, wenn man heroinsüchtig ist?
Verhafte mich, dann dann krieg ich meine Unterbrechung. Ja. So war das, also bis nach der dritten Haft war das genauso.
Mhm.
muss mich verhaften, sonst höre ich nicht auf.
Was passiert denn die ersten Tage?
Im Vollzug?
Das ist ja auch ein Entzug dann, ne?
Ja, beim ersten Mal ja, als ich in Hannover eingeflogen bin. 93 glaube ich. War ich ja erst in Hannover, bevor ich dann in die Jugendanstalt nach Hameln gekommen bin. Und da habe ich einen kalten Entzug durchgemacht. Das war das Schlimmste. Also der war so mit der schlimmste Entzug, den ich überhaupt jemals hatte. Nur von Heroin. Substitute halten sich wesentlich länger im Körper und tun wesentlich mehr weh beim Entgiften. Methadon und sowas in dieser Art. Die halten sich viel länger fest im Knochenmark und. Das tut richtig weh, der Entzug. Heroin ist relativ schnell draußen. Man sagt so 3 bis 5 Tage. Natürlich mit den ganzen Streckmitteln und Zusatzstoffen, was da alles drin ist, wären es doch 10 bis 14 Tage. Aber dann spätestens, dann ist man einigermaßen über dem Berg. Und damals habe ich nur von dem Beamten, eine Packung Kamillentee und 2 Rollen Klopapier, hat er mir in die Zelle geworfen. Hier scheiß dich mal wieder richtig aus, das wird schon wieder. Ja, okay.
Wusstest du es nicht besser, oder hat er auf dich geschissen?
Die wussten es auch noch nicht besser und es war noch nicht gang und gäbe, dass Leute inhaftiert werden, die süchtig sind. Doch, das war schon gang und gäbe, aber dass die auf Substitute gesetzt werden. Heute wirst du verhaftet und das Erste, was du gefragt wirst, ist, ob du süchtig bist, ob du entzügig wirst. Und dann kannst du es dir aussuchen. Will ich töten die ersten 2 Wochen im Knast oder lasse ich es?
Ja.
So, oder bin ich wirklich süchtig und brauche das? Diese von 4 Milliliter dosieren die dich dann runter. Wenn du wirklich substituiert wirst, schon im Programm bist und verhaftet wirst, dann wird genau an dieser Stelle im Vollzug weitergemacht. Du kriegst den ersten Tag schon genau deine Dosis, die du zu Hause beim Arzt gekriegt hättest. Und wenn du nur voll drauf bist und kein Methadon-Programm oder sonstiges gerade machst und du wirst dann verhaftet, dann haben die jetzt, seit 95 glaube ich oder so ist das so, dass du die Möglichkeit hast, dann bei 4 Milliliter eingestuft zu werden und dann wird das über 2-3 Wochen langsam runterdosiert auf 0. Also dass du einen weichen, einen warmen Entzug hast, nennen die das. Es ist nicht, weil nach 2 Wochen spätestens hat sich der Methadonspiegel aufgebaut und dann hast du damit das Problem. Deswegen ist es eigentlich, für mich persönlich ist es ein sinnloses Ding, diese Aktion.
Substituierung insgesamt?
Substitute auf Opiatbasis, ja. Also für mich hat das keinen Wert, weil am Ende immer eine Entgiftung steht und du bist genauso fragil und angreifbar und empfindlich, wie als wenn du gerade vom Heroin runter bist. So, und das ist ja die schlimmste und entscheidende Phase. Es gibt Medikamente, dann machst du deine Entgiftung, gehst am Stock.
Ja.
Danach, also bist du auch noch seelisch labil, würdest du am liebsten sofort losrennen, dir Stoff besorgen. Nach der Entgiftung, wenn du nicht mehr unter Aufsicht bist.
Ja.
Und gibt's ein Medikament, das wirkt bei mir, das heißt Nalorex, Naltroxon, wie auch immer, kommt auf den Hersteller an. Das ist ein reiner Opiatblocker, der nicht auf Opiatbasis funktioniert. Das bedeutet, du musst clean sein, um ihn zu nehmen.
Mhm.
Und dann schützt er dich vor der Wirkung des Opiats. Theoretisch könnte ich auf diese Tablette Opiate zu mir nehmen, Heroin zu mir nehmen, aber ich würde nichts merken. Irgendwann wird dieser Spiegel kippen und dann hätte ich zu viel drin oder sonstiges. Aber ich habe auch gar kein Bedürfnis danach. Es ist wie, als hätte ich dieses Problem nie gehabt. Und es steht keine Entgiftung. Ich mache dann 2 Jahre vielleicht dieses Programm mit Unterstützung dieser Tabletten. Es passiert gar nichts.
Ja.
Gefühlt gar nichts. Nur der Suchtdruck geht bei mir weg. Also bei einem von 3 Leuten ist es so. Der Suchtdruck geht weg. Und von jetzt auf gleich habe ich das Problem nicht mehr. Ist ganz merkwürdig. Also es aber bei mir funktioniert es sehr gut, Gott sei Dank. Und ich bin auch sehr glücklich drum. Wie gesagt, ich habe die letzten 10 Jahre damit verbracht, was zu finden, was mir hilft. Eine Möglichkeit wenigstens. Noch nicht mal ein Medikament, sondern einfach nur etwas zu finden, was mir hilft.
Mhm.
Und bin dann letztendlich wieder auf ein Medikament gekommen. Und ja, dass ich dieses Nalorex ist, das Nalorex, Naltroxon.
Wäre sauberes Heroin in kontrollierten Dosen nicht auch eine Hilfe gewesen eigentlich? Also ich weiß, es gab mal in den, ich glaube, 80er Jahren.
Ja, ich hätte spritzen müssen dafür. Ich hätte spritzen müssen dafür. Also für mich persönlich wäre es keine Alternative gewesen, weil ich Raucher bin. Also bei Heroin bin ich Raucher und eine Heroin in Reinform kann man so nicht rauchen. Wahrscheinlich. Ja. Vermutlich ist es auch flüssig, da gehe ich mal stark von aus. Das ist direkt ein synthetischer Stoff zum Injizieren. Und ich gehe mal davon aus, dass der glasklar sauber ist wie Wasser. So wird das aussehen. Und ja, für mich wäre es keine Alternative gewesen, aber in der Schweiz, wir sehen ja, dass es auf jeden Fall die entkriminalisierend wirkt. Sehr sogar. Irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Prozent da an Kriminalität dann einfach verschwunden ist, weil die Leute nicht mehr dieses Bedürfnis oder ja, nicht mehr die auf der Jagd sind. Kein Geld beschaffen müssen dafür. Gehen morgens zum Arzt, setzen sich da ihren Druck und aber für mich ist das nichts, weil das Leben zieht ja dann trotzdem an einem vorbei. Das ist doch alles scheiße. Also ja, für mich halt persönlich so hoch, ist das halt, nichts mehr.
Die dürfen halt wahrscheinlich nicht so hoch dosieren, dass es turnt, ne? Sondern es muss einfach nur gerade so auf normal Null heben. Also wie beim Trinker, dass das
ja,
Zittern
aber
aufhört.
Du musst dir auch vorstellen, Opiat verliert ja auch in seiner Wirkung und wenn der direkt nach dem Schuss nur auf normal ist, dann ist er in zwei Stunden schon wieder da. Der muss einmal richtig kurz weggeschossen werden. Und einer, der auf sauberen Opiaten ist, der kann auch arbeiten gehen. Mhm. Der holt sich das morgens, der geht, bevor er zur Arbeit fährt, fährt er da in die Praxis, macht sich seinen Druck. Immer sauberes Besteck, immer sauberer Stoff, keine Abszesse, keine dreckigen Wunden, nichts mehr. So. Und ein ganz normal, er schafft es dann wieder, einen ganz normalen Tagesablauf so, hinzukriegen.
Wir haben einen Anrufer, 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu dem, was Sick und ich hier gerade reden, fühlt euch frei, diese Nummer zu wählen und was zu sagen. Der Adrian ist dran. Hallo Adrian.
Ja, hallo. Ich habe eine sekunde Frage.
Ja.
Wie bemerkt man, dass man drogenabhängig ist?
Das ist eigentlich eine interessante Frage.
Ja, das ist eine lustige Frage. Ja. Also im Grunde weißt du es ja schon, wenn du den Titel von deiner Droge hast. Wenn du Heroin nimmst und das länger als 3 oder 5 Tage am Stück nimmst, dann kannst du sicher sein, dass du schon eine Abhängigkeit entwickelst.
Okay, weil ich kenne jemanden, ein bester Kumpel von mir, der ist ja drogenabhängig.
Ja.
Und kann man da irgendwie denen helfen? Wenn er sich, aber der lässt sich nicht helfen. Kann man irgendwas machen?
Ja, das ist das Problem. Das erzähle ich auch gerade in meinem Videoblog. Ich habe mir auch nicht helfen lassen. Ich habe mir fast 13, 15 Jahre nicht helfen lassen. Nicht helfen lassen wollen und ja, wenn ja. Er muss wahrscheinlich dann jetzt erstmal seine Runde machen. Eigentlich, die beste Hilfe ist eigentlich, ihn fallen lassen. Lass ihn einfach
Problem
fallen.
Das Problem ist, er zieht auch schon seine kleineren Geschwister an, die gerade 13 und schon 12 sind.
Ja, das geht eigentlich gar nicht. Keine Ahnung, was wollen wir ihm denn jetzt, was kann man ihm denn da jetzt raten?
Ich weiß es nicht. Ich meine, würde es nutzen. Also du sagtest, wenn man dich verhaftet hat, dann warst du clean. Lohnt es sich, jemanden anzuzeigen? Also dem wirklich Polizei auf den Hals zu hetzen?
Ja, was wollen sie denn? Dass er konsumiert, und der Konsum ist ja nicht strafbar. Ja. Hat er große Mengen bei sich, dealt er mit Kilos, dann kannst du ihn ein paar Jahre von der Straße wegholen. Aber das ist, ich meine, der Junge ist ja süchtig, vermutlich, ne? Dein Kollege.
Genau, er hat ja immer was dabei.
Also er raucht immer. Raucht, ja. Spritzt oder was macht er?
Der zu Hause küsst er und unterwegs hat er immer diese Haschisch dabei und Drogen.
Ah, okay. Also es handelt sich noch um Cannabisprodukte, keine harten Drogen.
Genau.
Ja, wie auch immer. Also, was sagen denn die Eltern von deinen Kollegen?
Die sagen gar nichts dazu, weil die haben nicht aufgegeben, aber die sind von ihm einfach nur enttäuscht, dass der schon seine kleineren Geschwister mit reinzieht.
Ja. Wie alt ist denn der?
Ja, genau, das war mal, hätte ich auch.
Der ist jetzt der ist auch 21, so
und,
wie ich.
Und wohnt zu Hause?
Der wohnt zu Hause.
Ja, dann gebe ich seinen Eltern einen Tipp, schmeiß ihn raus.
Ja.
Ja, sollen ihn rausschmeißen. Das ist die einzige Rettung für die Kleinen.
Ja, Problem ist, der hat auch ein Handicap gleichzeitig.
Das wäre?
Der hat Asthmaanfälle öfter mal.
Ja, da gibt's ja Medikamente gegen, oder?
Ja, weil da nimmt die nicht alleine ein. Weil er auch gleichzeitig auch noch im Rollstuhl sitzt.
Okay.
Was kommt jetzt noch dazu?
Inwiefern jetzt?
Naja, der hat Asthmaanfälle und sitzt im Rollstuhl.
Genau. Also, wie ich von ihm weiß, hat der wo er geboren ist, einen offenen Rücken gehabt. Und also er lässt sich auch von ja keinem mehr was sagen. So, wie die Krankheit von ihm ganz genau heißt, weiß ich leider nicht.
Also ich denke mal, dass dann seine Wut und seine Depression oder das Gefühl nach Drogen oder nach Erleichterung durch Drogen, seine Motivation wird dann wahrscheinlich sein körperliches Handicap sein. Schätze ich mal, dass man da irgendwie dran ansetzen müsste.
Aber
weil das ist vermutlich der Punkt. Warum?
Aber auch da müsste er sich helfen lassen wollen.
Ja,
das
ja, klar.
Das ist das Problem.
Ja, natürlich.
Aber lässt er nicht.
Ja, also wer, jemand, der sich nicht helfen lassen will, der lässt sich nicht helfen.
Ja.
Also mehr kann man dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Es geht, also gerade bei Drogen ist es so, du musst es wollen, wenn du es nicht willst, wird nie was passieren. Egal, was der Rest der Welt redet.
Ja.
Also man muss, der muss selber drauf kommen.
Und der Tipp mit dem Rausschmeißen, ich, so schlecht finde ich den nicht, weil wenn er dann noch nicht mal, also wenn er aufgrund seines Handicaps gar nicht in der Lage ist, alleine klarzukommen, vielleicht reicht das, um ihn zum Nachdenken
wenigstens
zu bringen.
Die Androhung eventuell von einem Rausschmiss. Der sitzt ja im ganz bequemen Nest anscheinend zu Hause, gehandicapt durch sein körperliches Gebrechen. Und die Eltern reden schon nicht mehr und trauen sich aber auch nicht, ihn vor die Tür zu setzen, weil ist ja auch ein blödes Ding, ne? Was willst du? Kannst ja auch keinen körperlich Behinderten dann einfach sich selbst überlassen, ne? Wenn er tatsächlich.
Geht doch nicht.
Nee. Ja, gut, keine Ahnung. Also einen wirklich guten Tipp kann ich dir, glaube ich, nicht geben.
Schade.
Ich würde nochmal vielleicht versuchen, mit den Eltern zu reden.
Okay.
Das ist das Einzige, was ich dir raten kann.
Okay.
Weil die sind am nächsten dran und wenn die keinen Einfluss mehr auf ihn ausüben können, dann ist er selbstverantwortlich.
Ja. Und wie lange hast du eigentlich, so eine andere Frage, wenn man fragen dürfte, wie lange hast du insgesamt mit Drogen angefangen? Mit welchem Alter ganz genau?
Mit 13 hatte ich eben aber auch schon erzählt. Ich habe mit 13 angefangen.
Okay, ich habe erst vor ein paar Minuten erst eingeschaltet.
Wir hören alle nicht durchgehend zu.
Ja. Okay. Ja, hatten wir vorhin schon. Mit 13 habe ich angefangen. Cannabis.
Okay.
Und mit 15 mit Heroin.
Oh. Gut, das war eigentlich nur meine Hauptfrage, was ich vorgefragt habe.
Hör einfach noch ein bisschen zu. Vielleicht beantwortet sich die eine oder andere Frage noch für dich aus den nächsten 2 Stunden, die wir hier haben.
Alles und klar. Wie heißt nochmal dein Video bei YouTube?
Schore Steinpapier heißt das.
Okay, dann werde ich da gleich mal reingucken.
Ja. Okay,
Adrian, vielen
lieben Dank.
Gute Nacht,
bitte.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Sick, wer hätte dir auf welche Weise helfen können?
Keiner, diese Frage hatten wir auch schon. Die taucht auch immer wieder in den Videos auf.
Ja.
Also, nee. Ganz und wie gesagt, bis 28 war gar keine Motivation für mich, da dann Abschluss zu finden. Irgendwie zwischendurch schon in der ganz schlimmen Koksphase, die dann jetzt halt in der 3. Staffel kommt. Aber das hat immer noch nicht ausgereicht, um mich ganz von Drogen wegzuwenden. Weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, Drogen nehmen macht Spaß und Drogen nehmen geht immer in die Hose.
Ja,
ist leider so. Und ja, das ist ein ganz schizophrenes Ding, ne? Man weiß es eigentlich besser und macht es trotzdem.
Ja.
Und helfen lassen, das ist ein Prozess, da muss ich mich 3 Jahre, glaube ich, mit anfreunden, mit dem Gedanken, du hast ein Problem und jetzt, ja, vielleicht wäre es doch echt mal an der Zeit, mal mit jemandem zu reden. Ich meine, seit 20 Jahren labern nicht die Leute voll, mach das, oder seit 15 Jahren, du brauchst eine Therapie. Oder zumindest die letzten 5, 8 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich gedacht, ja. Also das war immer massiger, der Gedanke und auch das Gefühl, dass ich was ändern muss.
Gab es so ein Schlüsselerlebnis eigentlich?
Ja, das hatte ich im letzten Radiointerview auch. Da gibt es eine kurze Episode, die kommt eigentlich im Videotagebuch auch erst noch später.
Verrat's trotzdem.
Ich habe Depressionen gekriegt. Ich saß in Hannover im Knast, in der Drehscheibe auf Haus 1. Und da war noch nicht klar, in welchem Vollzug ich komme und. Hab, weiß nicht, 25, 30 Gramm Hasch gehabt. Und war total bekifft, habe einmal geraucht, auch die ganze Zeit.
Im Knast?
Ja, ich bin alleine in meiner Zelle und das muss dir vorstellen, das ist ein Haus, wo die Belegung ganz schnell wechselt.
Ja.
Also die Leute sitzen nie lange in ihrer Zelle.
Ja.
Also wenn es mal lange ist, 2, 3, 4 Monate oder so.
Darum Drehscheibe,
okay. Genau. Und weil dann von diesem Haus werden die Leute in ihre Vollzüge verlegt, wo sie hingehören. Je nach Straftat, je nach Alter, je nach Herkunft, bla, was auch immer, wo man gemeldet ist. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da in dieser Zelle gesessen. Eine super dreckige Zelle. Das Bett extra schon weggezogen von der Wand und alles abgezogen, den ganzen Rahmen richtig blitzblank sauber gemacht damit, weil ich hatte Ekel, ich konnte das sonst, ehrlich, wirklich, da hängt Marmelade, Rotze, alles an der Wände, ohne Klobrille. In den Klos in Hannover, musst du dir vorstellen, da kannst du 25 Klorollen reinstapeln, richtigen Berg in die Schüssel, am Stöpsel ziehen und er zieht alle weg. Da kommen nachts auch die Ratten hoch und so Dinger. Unglaublich. Also ja, und so ein ekelhafter, dämmeriger Raum. Es ist dunkel, es ist nachts halt, ne? 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, ich weiß es nicht genau. Und in einem Anfall aus Selbsthass und Depression und ja, habe ich in meinem Turn dann das Haschisch aus dem Fenster geworfen, weil mir klar war, ich muss was ändern. Jetzt muss ich was ändern. Als ich es losgelassen habe, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, da habe ich mich schon wieder geärgert, weil das war ein paar hundert Mark zu der Zeit. Oder einfach nur noch die nächsten 2-3 Wochen, alles gut in meinem Kopf. So, die Zelle, scheißegal, wie sie aussieht, ich ertrag das. Und ja, und das war so das Schlüsselerlebnis, wo das war der Punkt, wo es eine körperliche Reaktion auch auf diese Emotion gab, ich muss was ändern, so, ne? Wo dann wirklich auch direkt eine Tat gefolgt ist, die ich in dem Moment direkt auch wieder bereut habe. Aber ich hab's getan, ich habe das Hasch aus dem Fenster geworfen, ich wollte es loswerden. Nicht das Hasch an sich, aber die Sucht an sich, so und so symbolisch ist die Sucht aus dem Fenster geflogen, muss ihr vorstellen. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, ich muss was ändern. Ich habe einen sehr starken Lebensdrang. Suizid oder sowas wäre für mich nie in Frage gekommen, obwohl ich so konsumiert habe, als wenn ich mich umbringen will. Mhm. Aber sowas kommt, oder der Gedanke allein, sowas kommt für mich nicht in Frage. Ich wollte ja eigentlich nur turnen. Und jetzt ich konnte das nicht mehr tragen. Ich bin auch müde geworden. Ständig auf der Jagd, immer Geld machen, immer mit auch wirklich asozialen Leuten sich abgeben müssen und selber immer asozialer zu werden. Mhm. Auch, das ist ja auch ein springender Punkt. Auch dann viele Hemmschwellen zu verlieren, wo ich mich selbst erschrocken habe vor dem, was ich bereit bin zu tun, auch um meine Sucht zu befriedigen. Da waren ja, unter Umständen, da waren ja auch wirklich Dinge bei, die nicht so cool sind im Nachhinein. Oder wo mir vorher schon auch klar war, das ist nicht cool, was du da machst, aber ich hab's trotzdem gemacht. Einfach nur, weil am Ende Bargeld stand oder Drogen. Eins von beiden.
Was das im Einzelnen war, das werden wir sicherlich in den nächsten 2 Stunden zumindest im Ansatz noch besprechen. Wir hören jetzt das Kraftfutter Mischwerk mit der Instrumentalversion von Am Wolkenberg. Sick ist zu Gast bei mir in der Sendung heute. Es geht um Drogen und unseren bzw. euren Umgang mit eben diesen Drogen. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, schalten dann den Rest der Bundesrepublik dazu und erzählen dann weiter.
Ein Podcast von fritz.de.